Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Helene Nikita Schreiner im Studio. Einen schönen guten Tag. Die CDU in Sachsen-Anhalt leitet ein Parteiausschlussverfahren gegen ihr Mitglied Kai Mehlis ein. Er soll nämlich Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem schauen wir nach Schleswig-Holstein, wo Jugendliche mit dem Asperger-Syndrom in einem kleinen Lernbüro ihren Schulabschluss machen. In München ist das Oktoberfest Corona-bedingt abgesagt worden. In der Innenstadt soll es trotzdem ein bisschen Volksfestgefühl geben. Wie das aussehen soll, berichten wir gleich. Dem CDU-Politiker Kai Mehlis werden Verbindungen in die rechtsextreme Prepper-Szene vorgeworfen. Außerdem soll er in einem Chat die Worte, ich zitiere, Sieg Heil geschrieben haben. Der Landesvorstand der CDU in Sachsen-Anhalt hat daraufhin einstimmig den Beschluss gefasst, ein Parteiausschlussverfahren gegen Mehlis jetzt einzuleiten. Es ist nicht das erste Mal, dass die CDU in Sachsen-Anhalt mit Rechtsextremismusfällen in den eigenen Reihen konfrontiert wird. Und auch nicht das erste Mal, dass in diesem Zusammenhang der Name Mehlis fällt. Ich habe kurz vor der Sendung mit Thomas Kliesche gesprochen. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und beobachtet unter anderem die CDU in Sachsen-Anhalt. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie wahrscheinlich denn nun ein Parteiausschluss von Kai Mehlis ist.
Ja, sehr wahrscheinlich. Es ist ja für Parteien nicht prinzipiell leicht, einfach jemanden rauszuschmeißen. Wenn wir da an den Fall Sarrazin in der SPD denken, Rechtsextremismus kann sich ja so geschickt kaschieren, dass man ihn schwer in den Griff kriegt. Aber in dem Fall ist das sehr deutlich, gar nicht so sehr die einzelne Formulierung Sieg Heil, sondern vielmehr die Mitgliedschaft in diesem rechtsextremen Netzwerk, das ja die allerheftigsten Themen diskutiert hat. Also da geht es ja ganz schlicht um die Vorbereitung von Bürgerkrieg seitens einer terroristischen rechtsextremen Vereinigung, ne?
Kai Mehlis ist ja jetzt aber auch nicht der erste CDU-Politiker in Sachsen-Anhalt, der mit rechtsextremen Äußerungen Schlagzeilen macht. Ende 2019, da trat bereits Robert Möritz aus der CDU eben in den Schlagzeilen auf. Und er trat dann auch aus der Partei aus, um eben einem möglichen Parteiausschlussverfahren zuvorzukommen. Und auch er hatte Verbindungen in den Rechtsextremismus. Hat die CDU in Sachsen-Anhalt denn Probleme, sich von rechten Gedanken gut abzugrenzen?
Nein, aber schlechte Ausgangslage dafür. Die CDU hat nicht unbedingt Probleme, sich abzugrenzen, aber sie hat unter zwei Bedingungen schlechte Voraussetzungen. Das eine ist, man muss sehen, die CDU ist auf der regionalen und kommunalen Ebene von vielen Politikern getragen, die ganz pragmatisch rangehen. Wir haben hier 20-25% Populisten, mit denen müssen wir irgendwie zusammenarbeiten. Gut, die haben auch Rechtsextreme dabei, aber wir müssen ja hier irgendwie Kommunalpolitik machen. Dann gibt es eine Landtagsfraktion, die schwer einfach unter Vorstandsregime zu kriegen ist, weil das sehr viele Leute sind, die zum letzten Mal dabei sind oder die direkt in ihren Wahlkreisen gewählt sind, sehr unabhängig agieren. Und dann gibt es seitens des Rechtsextremismus eine neue Strategie. Und deshalb ist dieser Fall Mehlis hochspannend. Und hochspannend daran ist gar nicht, was er da jetzt im Einzelnen gesagt hat, sondern eigentlich die Recherche dieses Recherchenetzwerks Rechtsextremismus, die in der Taz veröffentlicht ist, auch teilweise von Sebastian Erb und Christina Schmidt vor einigen Tagen, die ein ganz neues Profil rechtsextremer Strategie deutlich macht. Das sind ja Leute, die sind hochqualifiziert, also Akademiker, Ärzte, Zahnärzte, soziale Arbeit, solche Leute, die waren in einer schlagenden Burschenschaft, einer rechtsextremen akademischen Verbindung. Die sind gut vernetzt mit dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda, wo eine strategische Planung stattfindet. Und die sind zivilgesellschaftlich präsent. Also die treten nicht als Rechtsextreme auf, sondern die haben eine sehr, sehr nette prosoziale Fassade. Die sind in Wohlfahrtsverbänden, die sind in Krisenstäben, die sind in der Corona-Einsatzhilfe der Bundeswehr. Die machen also deutlich, wir tun was für die Welt. Und hintenrum planen sie Bürgerkrieg. Und sie scheinen auch, das ist der spannende Punkt nun, punktuell andere Parteien, wenigstens die CDU in Sachsen-Anhalt, zu unterwandern. Das ist ja auch eine ganz schlaue Strategie. Man kann damit Versuchsballons starten, um mal zu gucken, wie stark ist denn noch der Widerstand gegen das Zusammengehen mit der AfD. Man kann auch Türöffner platzieren, die dann eben Kontakte herstellen und mal Gespräche führen. Man kann normalisieren, na, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Also man kann die Kooperation zwischen CDU und AfD geschickt langfristig vorbereiten.
Trotz dieser netten sozialen Fassade bleiben es Rechtsextreme. Sie haben es gerade auch schon mal angedeutet, der CDU-Landeschef, der Holger Stahlknecht, hat das auch noch mal weiter ausgeführt und gesagt, dass rechtsextreme Äußerungen in Kreisen der CDU in Sachsen-Anhalt nicht tolerierbar seien. Kann es sein, dass es zwischen CDU-Basis und der CDU-Führung in Sachsen-Anhalt einen Konflikt gibt, der nicht zu bewältigen scheint?
Naja, wir müssen jetzt erstmal warten, wie der Fall sich weiterentwickelt. Ich glaube, so eine Partei muss sowas auch erstmal lernen, dass sie selbst Gegenstand von Unterwanderung und Fremdsteuerung sein kann, dass da Leute sich gewissermaßen an ihrem Fleisch letzen. Das Witzige an diesem rechtsextremen Prepper-Netzwerk ist ja, dass diese schlagende Burschenschaft offenbar sogar die AfD selbst unterwandert. Wenn also dann der Sprecher von Alice Weidel als solcher Burschenschafter auch platziert worden ist, dann versuchen die ja auch in anderen Parteien diese Extremisierung voranzutreiben. Und prinzipiell ist den Leuten ja nicht auf die Stirn geschrieben, ich bin ein Neonazi, sondern wenn die sich erstmal tarnen und mitmachen, dann muss man erstmal gucken, woran erkennt man die. Das ist ein Vorwurf dieses Recherchenetzwerks und auch der Taz, dass die Behörden da ein bisschen blauäugig mit umgegangen sind, also gar nicht recht hingeguckt haben, auch in der Bundeswehr übrigens nicht, der MAD. Prinzip bei Unterwanderung ist natürlich, bleib unauffällig. Ne? Ein guter Partisan ist unsichtbar, sonst ist er tot.
Der Politikpsychologe Thomas Kliesche über die Causa Mehlis und die rechte Unterwanderung der CDU in Sachsen-Anhalt. Die Schule kann so einige Trauma in einem verankern. Hat man eine fiese Mathelehrerin, dann plagen einen auch im späteren Leben bei kleinen Rechenaufgaben noch große Versagensängste. War man nie gut in Englisch, ist es auch nach dem Verlassen der Schule schwer, sich an die Sprache heranzuwagen. Bei Kindern und Jugendlichen, die Lernschwächen haben oder die Probleme haben, sich zu konzentrieren, vervielfachen sich diese Ängste häufig. Für Menschen mit diagnostizierten Krankheiten, zum Beispiel einer Autismus-Spektrum-Störung wie Asperger, wird das Lernen in der Schule dann schnell zur Tortur. Erika Harzer ist in ein Lernbüro in Itzehoe in Schleswig-Holstein gefahren und hat Jugendliche mit Autismus begleitet, die gerade trotz vieler Hürden versuchen, ihren Schulabschluss zu machen.
Ich bin in Itzehoe unterwegs, einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein. Mein Ziel liegt in der Bahnhofstraße, eine alte, gut erhaltene Backsteinvilla. Im Erdgeschoss finde ich einen gemütlich eingerichteten kleinen Schulraum. 5 Schreibtische, etwas Schulmaterial im Schrank, eine kleine Tafel, 3 Schülerinnen und ein Schüler, deren 4 Lernbegleiterinnen und eine Lehrerin.
Ich bin Tarek und ich bin 15.
Ich bin Lara und ich bin 19.
Ich bin Kathi und ich bin 18.
Ihr seid alle Teil dieses neuen Projekts Lernbüro in Itzehoe. Was ist für euch das Spezielle an dem, was hier passiert?
Die Ruhe, würde ich sagen, im Vergleich zur Schule. Dass hier eben nicht eine ganze Klasse mit 20 Schülern sitzt und dass man hier seine eigene Zeiteinteilung machen kann.
Ich finde es besonders gut, dass man wirklich individuell mit jedem Einzelnen hier spezielle Sachen bearbeiten kann. Also zum Beispiel mit Tarek arbeiten wir relativ schnell in Mathe viele Themen durch.
Tarek und seine 3 Mitschülerinnen versuchen hier im Lernbüro einen Schulabschluss zu machen. Jedem ist eine Lernbegleiterin zur Seite gestellt.
Das ist halt individuell anpassbar auf jeden, der es lernen muss. Ich zum einen bin jetzt schon eine längere Zeit nicht mal mehr in der richtigen Schule gewesen und habe das einfach so durchgezogen.
Die 4 kommen seit September 2019 an 3 Wochentagen in dieses neu aufgebaute Lernbüro. Alle 4 sind junge Menschen mit diagnostizierter Autismus-Spektrum-Störung, ASS. Alle vier waren psychisch zum Teil seit mehreren Jahren nicht mehr in der Lage, am allgemeinen Schulunterricht teilzunehmen, sind am vorhandenen Pflichtschulsystem gnadenlos gescheitert, haben keine oder schlechte Schulabschlüsse. 5 Wochen nach Beginn des Lernbüros findet der erste Elternabend statt, geleitet von Maria Lohmann, die die inhaltliche Verantwortung für dieses Projekt trägt. Den Eltern erzählt sie an diesem Abend, wie ihr die Idee zum Lernbüro kam.
Weil ich diese fantastischen jungen Menschen mir ja immer gegenüber sitzen habe und denke, das kann ja wohl nicht angehen, dass all das Kluge, Wunderbare nicht in die Welt kommt, weil die alle immer nur zu Hause sitzen und keine Schulabschlüsse, kein nichts, also überhaupt diesen Zugang ja zu Bildung, Ausbildung, Beruf ja gar nicht haben. Schon bei dem Wortschule, also die sind ja schwerst traumatisiert, kann man ja mal so sagen. Und dass die hier überhaupt alle sind, das ist schon so ein irre großer Erfolg.
An einem der folgenden Unterrichtstage treffe ich die 18-jährige Kathi noch bevor der Unterricht losgeht.
Was ist denn für dich so das, was du brauchst, um lernen zu können?
Ich brauche Ruhe. Ich kann das nicht so gut, wenn da viele Menschen um mich herum ist. Und hier ist es vergleichsweise sehr still und ruhig. Es ist quasi meine letzte Chance, den mittleren Abschluss zu haben. Und ich brauche ihn, um meinen Beruf zu bekommen.
Und wieso ist es deine letzte Chance?
Weil ich nicht auf eine Schule gehen kann. Da kann ich jetzt nicht mehr hin.
Warum?
Ich hatte da einen Ausraster und habe versucht, mich umzubringen. Und ja, da musste ich in eine Anstalt und dann wollte kein Lehrer mich weiter unterrichten.
Sie erinnert sich an viele belastende und kräftezehrende Jahre für sich und ihre Eltern, bis ihr endlich als 15-Jährige diagnostiziert wurde, das Asperger-Syndrom zu haben. Von der Schule fühlte sie sich nach dem Hauptschulabschluss aussortiert. Im geschützten Rahmen des Lernbüros hofft sie, dass sie für sich einen Zugang zu schulischem Lernen finden kann und damit auch zu dem gewünschten Schulabschluss. Psychologin Maria Lohmann ist sehr hoffnungsvoll.
Ich glaube, was Kathi also am allermeisten vielleicht von allen gut tut, aber allen anderen eben auch, ist dieses überhaupt erstmal wieder dahin kommen, dass auch Fehler sein dürfen. Also das größte Schultrauma war ja das, dass nicht Fehler haben sollen. Es gibt jedes Jahr 75 Schüler mit Autismus, die ihre Schulpflicht ohne Schulabschluss beenden. In Schleswig-Holstein. Man muss sich die Menge mal vorstellen. Jetzt sind hier 4. Aber wenn 4 schon mal auf den Weg gebracht werden können, wieder an Bildung teilzuhaben, und das scheint ja so, dann ist das ja enorm was.
Erika Harzer war in einem Lernbüro in Itzehoe in Schleswig-Holstein und hat Jugendliche mit Asperger-Syndrom beim Lernen begleitet. Oh, zapft es. Ein Satz, der sich aus dem Mund einer Berlinerin wie mir eigentlich nur falsch anhören kann. Aber auch in München wird dieser Satz in diesem Jahr nicht fallen. Schuld ist natürlich das Coronavirus, das jeder Tradition einen Strich durch die Rechnung macht und selbst die Bayern zur Einsicht gebracht hat, das Oktoberfest kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber wohin mit der bayerischen Lebensfreude, wenn man kein Fest hat, bei dem man sie rauslassen kann? Und da hat sich dann die Landeshauptstadt München was ausgedacht, auf das wir eben nicht bis September warten müssen. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone weiß, was es mit dem Münchner Sommer in der Stadt auf sich hat.
Jetzt sind wir heute wieder zusammengekommen, um über etwas Schwieriges zu reden. Der Knockout der Münchner Volksseele kam ziemlich unvermittelt, ohne große Vorabmeldung. Man kann auch sagen, er kam ziemlich kalt rein. Mit katerverdächtiger Stimme und Grabesmiene stellt sich Markus Söder zusammen mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter am Morgen des 21. April vor die versammelte Münchner Weltpresse. Und die ahnt, was jetzt kommt. Denn wenn ein bayerischer Ministerpräsident Söder auf dem Höhepunkt der Pandemie in aller Eile plötzlich über etwas Schwieriges reden will, also quasi etwas noch Schwierigeres als die Jahrhundertkrise selbst, dann ist wirklich mit dem Schlimmsten zu rechnen.
Wir beide sind, glaube ich, das kann man sagen, der Münchner Oberbürgermeister per se, die größten Fans des Oktoberfestes. Es ist das größte und schönste Fest der Welt. Wir beide sind am Anfang davon betroffen. Er würde anzapfen, ich bekomme den ersten Schluck.
Betroffen, das sind jetzt alle. Denn in den folgenden Momenten verkündet Oberbürgermeister Dieter Reiter das lang befürchtete, aber bisher unaussprechliche.
Da schlagen schon mehrere Herzen in meiner Brust, heute sagen zu müssen, das Oktoberfest 2020 wird nicht stattfinden können.
München ohne Oktoberfest. Ein Schlag in die nüchterne Magengrube. Oder mit Anja Berger gesprochen.
Ich muss schon zugestehen, ich habe ein paar Tränchen verdrückt.
Die Grünen-Politikerin ist Münchens frisch gekürte Wiesenstadträtin. Das erste Mal eine Frau. Das erste Mal eine Grüne für diesen Job.
Natürlich fehlt auch ein ganz großes Stück Lebensgefühl, ja, von München, wenn die Wiesen nicht stattfindet. Viele fiebern da ja auch drauf hin und es gehört einfach dazu. Und es ist zwei Wochen lang ja eine ganz wunderbare, besondere Stimmung in der Stadt, wenn man die Wiesen liebt.
Wozu man als Wiesenstadträtin selbstverständlich verpflichtet ist, auch als Grüne.
Und man geht vielleicht so, man schwebt so ein bisschen höher, finde ich, in den zwei Wochen, wenn die Wiesen ist. Ja, das fällt weg und ich glaube, das fanden viele sehr, sehr schade.
Nun ja, böse Zungen behaupten ja, man schwebt nicht höher, sondern torkelt tiefer in den zwei Wochen, in denen sich 6 Millionen BesucherInnen zu astronomischen Bierpreisen in einen kollektiven Rausch hineinstürzen und dabei den Leuten, die hier wohnen, manches übel riechende Souvenir in U-Bahnen und Hinterhöfen hinterlassen. Aber klar, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter erläutert.
Wir haben so Untersuchungen, dass so zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Umwegrentabilität in diesen 16 Tagen entsteht, logischerweise für Hotels, für die Gastronomie außerhalb des Oktoberfestes, aber bis hin zum Taxifahrer. Alle werden natürlich schmerzlich das Oktoberfest auch in Geldbeutel vermissen.
Schade ist schon um die schöne Umwegrentabilität. Deshalb hat Anja Berger zusammen mit KollegInnen von der SPD und der CSU einen Antrag gestellt. Sie wollen ein Ersatz-Oktoberfest im Sommer, das auf keinen Fall Ersatz-Oktoberfest heißen soll. Sommer in der Stadt heißt ihr Konzept. Und der zuständige Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, arbeitet schon daran.
Wir haben einen ganz großen Wert darauf gelegt, dass es die Wiesen entweder ganz oder gar nicht gibt. Das, was wir mit dem Konzept Sommer in der Stadt meinen, ist etwas ganz anderes als Wiesen. Wir wollen gerade keine große Frequenz auf kleiner Fläche haben, sondern wir wollen genau umgekehrt eine gute Frequenz auf großer Fläche haben, damit alle die Corona-Regeln tatsächlich auch eingehalten werden.
Will heißen, statt nur auf der Theresienwiese will München eine Kirmes auf möglichst vielen Plätzen. Ein Sommerfest über die gesamte Stadt verteilt. Mit viel Abstand, ohne Bierzelte und damit ohne Ischgl-Effekt. Bleibt zu hoffen, dass Lärm, Emissions- und Infektionsschutz, die Toleranz der Anwohnerschaft und der Mut der SchaustellerInnen möglichst viel übrig lassen. Von der Wiesen in der Stadt, die nicht Wiesen heißt und schon Anfang Juli beginnen soll.
Tobias Krone zum Konzept des Sommer in der Stadt, ein Ersatzkonzept für das ausgefallene Münchner Oktoberfest. Die Vorlage wird mit großer Sicherheit angenommen, denn bis jetzt wollen den Sommer in der Stadt alle Parteien in München. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon war für Sie Helene Nikita Schreiner. Und nach den Nachrichten hören Sie hier unser Bildungsmagazin Campus und Karriere. Die Kollegen beschäftigen sich heute damit mit Cybersicherheit an deutschen Hochschulen.